Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir im Studio für diese Folge sind
der Mo
und der Thomas.
Wir sind nur zu dritt heute, aber umso besser gelaunt dafür.
Endlich mal ein bisschen Platz zum Reden in diesem
so angenehm.
Wir sind hier noch sehr weihnachtlich unterwegs, aber wenn ihr diese Folge hören werdet, habt ihr das alles schon hinter euch. Der Mo hat so zwei Tannenbäume auf dem Kopf.
Partygeweihe.
Der Kamin brennt im Hintergrund.
Es knistert.
Es ist sehr weihnachtlich.
Und Leute, wir haben einen Preis bekommen.
Yes! Stadtkulturpreis 2023. Der Stadtkulturpreis des, wie heißt der Verein?
Des Freundeskreis Hannover. Ja. Der Freundeskreis Hannover ist der größte Bürgerverein der Niedersachsens.
Oha.
Ja. Und mit der 1500 Mitglieder und heute eins mehr, weil Thomas ist jetzt Ehrenmitglied auf Lebenszeit.
Ja, das wurde mir heute angeboten.
Wie fühlt sich das an, Thomas?
Angenommen. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie sich das anfühlt. Wir müssen ja jetzt, glaube ich, reinwachsen, diese würdevolle Funktion. Aber das ist natürlich total schön, weil das so ein bisschen so Preise werden ja meistens von so Institutionen verliehen und das ist ein Preis, der irgendwie so ein bisschen aus der Bevölkerung kommt, weil die Bevölkerung und die Mitglieder, die sind ja ganz normale Menschen aus der Bevölkerung, können Sachen vorschlagen oder Menschen oder Gruppierungen und diesmal hat es uns erwischt. Und das ist natürlich irgendwie schön, weil man, glaube ich, spürt, dass diese Menschen uns ja auch wichtig sind bei unseren Projekten.
Ja, ist ein schöner Preis. Also der Preis selber ist auch schön.
Der ist richtig schön. Der ist richtig aufwendig von so einem Juwelier. Also er ist nicht aus Gold, aber hergestellt. Und also wenn man sich anguckt, da steckt richtig viel Arbeit auch drin.
Ja, und der macht sich richtig gut bei mir in meinem Proberaum.
Mo, du musst ihn wieder rausdrücken, unbedingt.
Da gucke ich immer beim Marimba üben drauf. Das ist ein Motivationspush.
Ja, das ist echt so, man kriegt den dann so auf dieser Bühne so wunderbar überreicht und es ist alles glamourös und dann nach der Show, dann fragt man sich ja, was mache ich jetzt damit, irgendwie alle sind mit dem Fahrrad da, okay Mo.
Ja. Du bist der Einzige mit dem Auto, komm. Und dann liegt das Ding so ganz, ganz ehrenlos bei mir im Kofferraum und so, ach scheiße, ich habe noch den Preis, ich muss jetzt auch noch hoch in die Bude schleppen und so. Naja, aber ja.
Ja, kriegt noch einen Ehrenplatz.
Kriegt noch einen Ehrenplatz, ja, kommt noch raus aus dem Proberaum.
Ja, und wenigstens ist ja schön, ne? Also ganz viele solche Preise sind doch furchtbar hässlich und dann also freut man sich, dass man ihn bekommen hat, aber man sucht eher so einen Platz in der Ecke dafür.
Thomas, wir sollten uns Gedanken machen, ob wir uns nicht mal langsam eine Vitrine für sowas zulegen.
Ja, weil das ist echt schon eine Sammlung. Und ich muss sagen, die Preise sind eigentlich alle schön. Auch der Faust.
Oh, der Faust ist richtig schön. Ist richtig und auch schön, und ne? Aufregend vor allem. Also man kann da ja durchgucken.
Mhm. Und da sieht man so ein kleines Männchen da drin und so. Und der ist ja so irgendwie so aus Kupfer. So, also irgendwie und total.
Der glänzt sehr schön. Ja. Also man sieht alle Finger dabei
ja,
drauf.
Ja, man muss ihn ständig polieren.
Das mit dem Durchgucken fand ich auch witzig, weil als wir den bekommen haben, hat, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, hat den Faust fürs Lebenswerk auch noch bekommen und die hat da die ganze Zeit den sich halt vor den Kameras so vors Auge gehalten, diesen Preis. Und ich so, warum macht die sich die ganze Zeit diesen Preis an den Kopf, bis ich gecheckt habe, okay, man kann durchgucken.
Man kann durchschauen, ja.
Aber Mo, du hast auch noch was erlebt. Du hast Instrumente der Oper zerstört.
Ja, das weiß, glaube ich, der Philipp, der Liebe noch gar nicht. Aber Grüße gehen raus an die Staatsoper Hannover. Die haben so ein nettes Glockenspiel. Und ich war da im Graben, habe da so nett gespielt. Und da waren so Stellen, wo man Vibraphon spielen musste, Glockenspiel. Und wenn man Glockenspiel spielt, gibt es so eine Funktion. Da gibt es so einen Hebel unter der unter den Tasten, den man so reindrücken kann. Und dann ist das Pedal sozusagen durchgedrückt, dann bleiben alle Töne immer hängen im Raum und das brauchte ich, weil ich musste Vibraphon und Glockenspiel gleichzeitig spielen. Ja, und ich zog an diesem Hebel und hatte den dann plötzlich komplett in der Hand. So kurz vor meinem Einsatz war so, oh je, dann fiel noch was runter. Ja, ja, mittendrin halt in der Vorstellung und dann fiel auch noch Zeug runter und so. Und war alles kaputt, ausgefallen und ich musste bin erstmal noch rumgekramt unter der Bühne, habe die ganzen Sachen zusammengesucht wieder und dann beim Einsatz stand ich dann so komplett breitbeinig, ich musste halt beide Pedale irgendwie versuchen runterzubekommen. Stand halt so da und mit ausgestreckten Armen versucht das Zeug noch zu spielen. Ja, wie so ein Oktopus, ja.
Ja, und dann schon wieder wurde nicht gefilmt.
Ja, das ist, ja genau, und auch keiner versteht's, was los ist. Leute drehen sich ja nur um, denken so, oh, der Dulli, was poltert der da rum und so. Und
der Dirigent schaut nur wütend und sieht da, wie du so breitbeinig so ein bisschen verloren hinten rumampelst.
Also wir haben ja mal so eine Marotten- und Verkacken-Folge gemacht und ich habe das Gefühl, die sollten wir so in regelmäßigen Abständen alle 2 Jahre machen, weil immer wieder so schöne neue Sachen dazu kommen.
Zeug passiert einfach, ja. Oder genau wie zum Beispiel die Stimmgabel, die bei unserem Konzert in Frankfurt, wisst ihr, glaube ich, vielleicht, weiß nicht, wisst ihr es noch? Bei Scheherazade, da hatte mein Kollege Clemens nämlich eine Stimmgabel dabei und dachte so, hey Mensch, ich stimme ein nach Gehör. Die lag dann auf der Ablage, so überhalb der Pauke und hat so richtig gut mitvibriert und hat sich halt immer so einen kleinen Millimeter weiter nach vorne dabei und irgendwann macht es halt Bong und die Stimmgabel liegt halt auf dem Feld. Und ja, so Sachen, ne?
Schön, während dem Konzert in einem Raum, in den Hunderte, Tausende Euro darin investiert werden, dass man jedes kleinste Geräusch von der Bühne auch in der hintersten Ecke, in der letzten Reihe noch hört.
Ja, deswegen sind ja so Konzerte in der Elbphilharmonie und so auch wirklich fies so als Schlagzeuger. Also allein die Knöpfe am Jackett und dann so Becken oder ein Tamtam. Das ist einfach, das ist immer die größte Challenge. Es ist so einfach dabei, wirklich nicht gut auszusehen oder zu hören.
Das stimmt, wobei ich es in der Elfi immer am schlimmsten finde, dass ja das Publikum sich da gegenseitig die ganze Zeit so super laut hört. Also wenn da auch einer nur irgendwie so ein bisschen knistert oder irgendjemand mal flüstert oder so, das hören ja alle überall. Das finde ich schon ein bisschen schade. Also müssen schon sehr diszipliniert sein, damit es da ein super Erlebnis wird.
Im kleinen Saal hat man die Probleme da nicht, zum Glück.
Ja.
Nur im großen.
Stimmt.
Apropos große Säle, wir haben am letzten Wochenende in einem sehr, sehr großen Saal gespielt.
Ja, wir waren in Baden-Baden und haben da Scheherazade gespielt, unter anderem. Das war so ein Tag, an dem ganz viel in diesem Festspielhaus passiert ist. Und wir haben 3-mal die Scheherazade gespielt und wir haben zwischendurch auch noch so eine Aktion gemacht, die ich eigentlich immer sehr gerne mag. Es gibt ja oft mal so Aktionen, wo man sagt, okay, da sitzt ein Streichquartett oder sogar ein bisschen ein ganz kleines Orchester und es dürfen mal Menschen dirigieren, so aus dem Publikum. Und ich bin da immer nicht so großer Fan davon, weil das meistens meiner Ansicht nach nicht so richtig gut funktioniert, weil die Musikerinnen und Musiker spielen dann so ein Stück und man zeigt den Menschen, die vorne stehen sollen, so grob, wie man so die Arme bewegen muss, so 4/4-Takt. Und dann tut man so, als würden die dann danach spielen. Dabei spielen die einfach ihren Stiefel und spielen die Musik und es ist schön und vorne hat jemand sich bewegt und das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Und deswegen machen wir das anders und sagen einfach, es können alle dirigieren, aber es wird dazu improvisiert. Das heißt, ihr, Janik, du warst dabei.
Dabei.
Sitzt da mit dem Streichquartett und dann noch Tine an der Flöte und Güss an der Oboe. Und ihr improvisiert zu allen Bewegungen, die da auch nur irgendwie von vorne kommen. Und das hat natürlich wirklich zu 100% damit zu tun, was sie machen, was dann da am Schluss rauskommt. Und diese Direktheit und dieses Spüren, dass jede Bewegung da wirklich in Klang umgesetzt wird, finde ich richtig spannend.
Das war sauwitzig. Also auch die Leute haben das ja sehr unterschiedlich gemacht und ich finde auch man hat direkt gemerkt, dass die Qualität von dem, was wir spielen, sehr, sehr stark damit zusammenhängt, was die Person da vorne macht und wie gut die sich anstellt. Also wie viel kreativ die ist, was für Bewegungen die sich einfallen lässt und versucht das wirklich alles 1:1 in Musik zu übertragen. Wenn jemand wirklich so monotone Bewegungen gemacht hat, dann war dieses kurze Konzert, war dann langweilig. Ja, also haben wir dann auch immer dasselbe gemacht. Und was zu dem, was du gesagt hast, dass die Leute, was ich gemerkt habe, ist, dass es immer so einen Moment gab, weil die Leute sind dann ohne Plan hingegangen nach vorne, um zu dirigieren. Und dann haben sie irgendwann mal gemerkt, so nach 2-3 Sekunden, es ging sehr schnell, dass das, was die da bewegen, auch wirklich Einfluss auf die Musik hat. Und das hat wirklich sofort in jedem was ausgelöst. Hat gemerkt, so, oh, also viele haben sich ein bisschen erschrocken und waren dann ein bisschen eingeschüchtert davon. Und manche haben sich dann zu eigen gemacht und haben dann noch mehr gemacht. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Reaktion vom Publikum.
Ja, irgendwie ein sehr anstrengender Tag. Irgendwie so 130 Konzerte gefühlt gespielt. Aber ist natürlich auch schön, mal in Baden-Baden zu sein. Und wir sind danach noch über den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden gelaufen. Das ist ja wirklich so was Absurdes, habe ich ja noch nie gesehen.
Echt? Also ich habe danach im Bordbistro des ICEs ein Bier getrunken.
Ja, das ist aber auch schön, finde ich. Also
ich habe danach den Transporter nach Hannover noch hochgeeiert. Das
okay,
war
und
nicht
was
schön.
Ist das Besondere am Weihnachtsmarkt in Baden-Baden?
Also da gibt es natürlich auch irgendwie so ganz schöne Ecken, aber es gibt so ein paar Ecken, die sind einfach so Also ich glaube, wenn man in New York an Weihnachten ist, dann merkt man, was bedeutet, amerikanisches Weihnachten zu feiern, so wo alles einfach wirklich extrem bunt und übervoll ist und so. Und ich hatte das Gefühl, dass es da noch krasser gewesen war. Also wirklich so, man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken kann. Und da sitzt da oben so ein 5 Meter hoher goldener Engel und davor bewegen sich so 20 Eisbären und drunter.
Da warst also du. Wirklich, ja, da richtig warst krass. Ja, Clemens nur gefragt, Clemens, glaubst du, eines Tages werden uns die Eisbären auf der Bühne ersetzen? Also 20 Stück.
Und dann musiziert, ne?
Genau, immer Musik gemacht.
Ja, weil es nicht so Eis gibt.
Und hätte ich auch gerne gesehen. Wir haben übrigens ganz vergessen zu sagen, worüber wir heute sprechen werden.
Oh Gott, oh Gott.
Wir wollen jetzt mal das letzte Jahr ruhen lassen und nach vorne schauen und mit euch über unser kommendes Jahr reden, weil das wird sehr, sehr voll. Wir haben einen Haufen Konzerte geplant, einen Haufen Programme, ganz viele neue Sachen, die im Petto sind und das wollen wir euch einmal zeigen jetzt.
Genau, und das ist bei uns ein bisschen kompliziert. Wir haben irgendwie noch nicht so eine Routine darin, die Dinge, also unsere Konzerte zu veröffentlichen. Müssen wir uns nochmal beschäftigen, weil also bei Festivals ist es ja ganz einfach. Die haben dann irgendwie im September ihr Festival und im Januar wird das Programm veröffentlicht. Und bei uns ist das so alles total im Fluss und auch ist super unterschiedlich, wie früh die Konzerte schon wirklich zu 100% feststehen. Deswegen steht jetzt zum Beispiel auf unserer Seite, stehen noch gar nicht so viele Konzerte fürs nächste Jahr, obwohl schon viel mehr so zu 90% fest sind. Aber man kann sie halt noch nicht ganz veröffentlichen oder irgendwas ist noch nicht ganz klar und so. Und deswegen haben wir gedacht, es ist auch irgendwie ganz schön, mal jetzt hier so einen kleinen Überblick zu bieten. Weil erzählen kann man es ja schon mal.
Ja, ich habe den Jahresplan, jetzt sind wir voll im Thema drin, den Jahresplan mal überschlagen. Und bis jetzt, Stand jetzt, und wer weiß, was noch dazu kommt, habe ich ungefähr 70 Konzerte gezählt.
Stabil. Inklusive Norderney? Ah, krass.
Da kommen dann nochmal 35 Konzerte drauf. Also die 100 reißen wir ziemlich sicher.
Das sind also nochmal 15 mehr als dieses Jahr, oder wie? Krass. Ja, viel Spaß. Das ist schon auch ein bisschen anstrengend, langsam, muss ich sagen. Also ich habe mir neulich gedacht, das war mir gar nicht so bewusst, aber eigentlich ist das, was wir ja machen, gerade so in der freien Szene, ist ja genau das Gleiche wie das fahrende Volk vor 300 Jahren. So, also so wie die Gaukler und so, die so unterwegs sind. Also man ist einfach die ganze Zeit unterwegs.
Thomas, du bist ein richtig toller Gaukler gewesen.
Ja, oder? Ich bin einfach zu spät geboren. Aber es ist irgendwie schon so, oder? Man fährt die ganze Zeit, also es ist einfach, alle sind ständig unterwegs.
Aber die Gaukler hatten das Glück, dass sie, oder weiß nicht, ob es Glück war, aber die konnten immer dasselbe machen, weil die immer woanders waren. Und wir sind so doof und wir lassen uns immer was Neues einfallen.
Das ist vielleicht das Problem. Wir könnten einfach nur eine Sache machen.
Wollen wir mal ein bisschen konkreter über Konzerte sprechen? Worüber wollt ihr reden?
Also wir haben nächstes Jahr, wie gesagt, sehr viele Konzerte. Wir spielen zwei verschiedene Darkrooms in ganz vielen Orten. Wir spielen natürlich ganz viele Notfallkonzerte. Wir spielen Kult wieder im Herbst und so. Es gibt mega viel, aber es gibt auch so ein paar so irgendwie auf eine Art außergewöhnliche Dinge, wie zum Beispiel unsere Disco-CD.
Ah ja, da kommt noch was, ja. Wir sind schon fleißig dran die ganze Zeit und waren schon im Studio, haben neben Winterreise und Inner Journey und so anderem Kram, der da jetzt gerade noch so rauskam, schon wieder vorgearbeitet und haben eine CD vor, mal wieder rauszubringen, genau, und zwar mit neuen Disco-Stücken, ja. Und das ist sehr interessant, die ist gerade im Tonstudio und wird gemischt. Und es ist mega witzig, wie was alles geht, einfach so mit den einzelnen Spuren, weil wir haben uns den Luxus rausgenommen, Einzelaufnahmen zu machen. Das heißt wirklich, alle haben einzeln gespielt, nicht sozusagen, wie wir sonst gewohnt sind, zusammen im Tonstudio alle in so einer Tutti-Aufnahme. Und das heißt, wir haben mega viele Möglichkeiten jetzt so in der Postproduktion und haben jetzt gerade so die erste Schnittfassung bekommen mit ersten Mix und ist wirklich, wirklich krass, was so geht, ne?
Ja, ich habe auch vorgestern das erste Mal reingehört und ich fand es erstmal richtig geil. Und das ist schön, weil ich habe ja das Gefühl, bei solchen Sachen, ne, du gibst das ja jemandem in die Hand Also jetzt Sebastian Klobis, der Tonmeister, der das mischt. Und das ist auch bei Videos, finde ich, ganz oft so. Also bei so Trailern, die wir machen oder sowas. Und du gibst es quasi jemand anderem in die Hand. Und dann kommt die erste Version einfach zurück. Jemand hat sich damit relativ viel Zeit dahingesetzt und irgendwas draus gebaut. Und ich habe immer das Gefühl, wenn das erste Mal richtig Grütze ist, dann wird da auch nichts mehr draus. Also das wird einfach nicht mehr gut. Und wenn das erste Mal schon mal geil ist, dann hat man so ein paar Kleinigkeiten und denkt, hier kann man ein bisschen schrauben und so. Aber irgendwie habe ich da jetzt zum Beispiel ein richtig gutes Vertrauen, dass
es
toll wird.
Es ist ja auch so, dass der uns einfach seit unseren ersten Konzerten 2014 und so mischt und uns irgendwie kennt und auch, aber schon immer gemeint, ich habe auch meine Visionen davon und was man da so alles machen kann. Es ist irgendwie cool, weil man kann so ein bisschen in seinen Kopf damit reinschauen, also wie er so Disco denkt auch. Das finde ich irgendwie cool und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin unfassbar befangen, weil ich jetzt schon die ganzen Edits und Blanken Mixe ohne irgendwie, ohne seinem Zutun so schon so oft gehört habe. Ich glaube, ich kann es irgendwie überhaupt nicht mehr einschätzen. Man wird total gaga.
Inwiefern ist sein Kopf da anders oder was?
Naja, da sind halt so Sachen drin, wie dass er halt einen riesigen Hall auf Sachen packt und so und damit halt Räume auftut oder Sachen halt anders ausbalanciert im Mix, wie sie halt zum Beispiel live klingen würden, wo man merkt, so, ah krass, da gibt es noch diese Stimme unten drunter und die hebt er dann irgendwie so davor und so oder fügt Effekte ein, keine Ahnung, irgendwie legt noch ein Sample auf die Bassdrum, dann kickt die halt so EDM-mäßig halt und klingt gar nicht mehr wie so eine akustische Kickdrum und so. Solche Sachen, wo man merkt so, ah krass, das stellt er sich so vor, so, ne? Ja.
Und da müssen wir auch irgendwann mal nochmal konkreter drüber sprechen, wahrscheinlich über die CD, aber da steckt ja dann auch viel, also gerade in seinem Kopf ganz viel so an grundsätzlichen Fragestellungen dahinter, so, ne? Das ist ja ein klassisches Orchester, was das einspielt, mit klassischen Instrumenten und wie soll es am Schluss klingen? Soll man das immer noch hören, dass es ja quasi ja, lauter akustische Instrumente sind oder soll das so super produziert klingen, dass es halt so voll massentauglich ist und so und wo tariert man das so aus, ne? Also das ist schon echt ein spannender Prozess.
Ja, voll die Geschmacksfrage, der kann recht krass eingreifen, ne? Das fand ich jetzt wirklich auch spannend.
Boah, jetzt habt ihr mich aber ganz schön auf die Folter gespannt. Wann können wir denn hier mal ein bisschen was davon hören?
Tja, ich denke ja mal, dass wir damit planen, das im Juli rauszubringen, oder Thomas?
Es ist auf jeden Fall der feste Plan und wir haben auch schon ein paar Konzerte, so eine kleine Tour, so Mitte Juli, bei der wir die CD vorstellen werden. Also irgendwie müssen wir es bis dahin hinkriegen.
Und so ein paar Singles gibt es ja bestimmt wieder vorher zu hören und hier vielleicht auch ein bisschen anzuteasern.
Ansonsten gibt es zum Beispiel eins meiner Herzensprojekte für nächstes Jahr, nämlich die Treppenhauswochenenden. Da kommt so ganz viel zusammen, denn so ein Treppenhauswochenende wird so ein bisschen so aussehen, wir machen es vielleicht so 3-4 Mal im Jahr. Es sind so ein bisschen so Community-Aktionen, die sogenannte Treppenhaus-Cloud vorbereiten sollen. Das ist noch wieder ein eigenes Thema. Und diese Community-Aktionen fangen immer am Freitagnachmittag an mit einem Notfallkonzert hier in Hannover im Sprengelmuseum. Das ist was wir sowieso schon seit vielen Jahren sehr regelmäßig einmal im Monat machen. Und enden am Sonntagabend dann am gleichen Wochenende in der Cumberlandschen Galerie in Hannover. Das ist nämlich unser Heimat.
Heimzelle des Treppenhaus.
Endlich sind wir da mal wieder. Wir haben da ja die ersten Konzerte gespielt und waren nie wieder da.
2014, erster Disco-Gig.
Ja, stimmt.
Wie auch immer der da hingepasst hat.
War das da, wo es so schlimm geregnet hat?
Das weiß ich nicht mehr, aber die Bühne war voll und wir sind ja 12 Leute da und das Treppenhaus ist nicht so groß.
Aber es war super, dass wir das da gemacht haben. Ich fand das ein super Gig. Also dafür, dass wir damals noch keine Ahnung hatten, was mit Disco so passieren würde. Stimmt, wir waren einmal noch mal wieder da und jetzt gehen wir regelmäßig da wieder hin und spielen da Kammermusikkonzerte und das ist so die Klammer zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend und dazwischen passiert halt ganz viel, machen wir so Community-Music-Aktionen, wir musizieren gemeinsam, wir gehen vielleicht in Clubs und verbinden klassische Musik und also hören klassische Musik und hören andere Musik, die vielleicht von einer DJing kommt und so und also haben da irgendwie ganz viele Ideen, wie man diesen Zwischenraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend füllen könnte mit lauter so kleinen Gemeinschaftsaktionen. Da freue ich mich schon drauf. Gespannt.
Ja, und richtig tolle Kammermusik zu spielen, da freue ich mich auch drauf, dass wir haben ja so oft mit unseren Projekten das Gefühl, okay, wir brauchen jetzt hier noch eine Tänzerin und Projektion und da muss jetzt noch irgendwie ein rosa Elefant von der Decke sich abseilen, der dann 15 Purzelbäume schlägt und das das mal loslassen zu können und einfach sagen zu können, wir spielen an diesem Sonntagabend, spielen wir jetzt Souvenir de Florence von Tschaikowski oder irgendwie ein Brahms Klaviertrio, was auch immer. Und einfach nur das mit unseren Leuten, finde ich auch toll, freue ich mich drauf.
Und das funktioniert so gut, weil dieser Ort halt so grandios ist. Da kann man eigentlich alles machen. Das ist gleich gut.
Ich freue mich auch drauf, dass dann irgendwann Leute kommen und sagen, so, das Orchester im Treppenhaus hier, das passt ja so gut.
Das ist ja die Standardfrage, ne? Zufall. Also das ist ja das Standardding, das kann man mir laufen. Also, Treppenhaus, wieso denn eigentlich Treppenhaus? Und wir können das her. Und so, ne? Das
in Baden-Baden haben uns schon wieder, ja. Hat uns schon wieder Publikum irgendwo im Treppenhaus gesucht. Das ist echt so unangenehm mit diesem Namen. Vielleicht müssen wir ihn doch nochmal ändern.
Nein, das Pferd ist, wie heißt das? Der Zug ist.
Das Pferd ist weggaloppiert. Pferd ist
weggaloppiert einfach.
Falls ihr gute Ideen für alternative Namen habt, statt Orchester im Treppenhaus, schickt sie an podcast@treppenhausorchester.de.
Sie nicht übernehmen.
ja, ihr werdet es sehr schwer mit haben. Der Vorschlag muss dann schon sehr, sehr gut sein. Wisst ihr, auf welches Projekt ich mich am meisten freue und vor dem ich auch am meisten Angst habe gleichzeitig?
Sea Sounds.
Nein, das meine ich nicht. Nein.
Er meint was Dunkles, was Aufbau- und Abbauintensives.
Ui.
Ja, was eben, also auch eins der Projekte, was dafür gesorgt hat, dass diese 70 Konzerte im Jahr auch, also dass wir auf so eine hohe Zahl kommen, und das war schon konservativ gerechnet. Es geht um den Dark Ride, den wir dann meistens so 6-mal pro Abend während 2 Wochen spielen.
Ja, nachdem wir im Juni den neuen, nee, eigentlich bringen wir den im März schon raus, den neuen Darkroom, und im Juni dann auch mehrmals nochmal spielen, wird es dann im Oktober, Ende Oktober, also über Halloween, wie das so üblich ist, den neuen Dark Ride geben. Und
was ist denn ein Dark Ride, Thomas?
Also das Dark Ride ist, das ist so eine Geisterbahn, Yannick. Das ist so eine musikalische Geisterbahn.
Geisterbahn. Mit Grusel? Also,
ja, da ist viel Grusel.
Aha. Musikalisch oder noch mehr?
Also, manche haben das ja schon gesehen. Erstaunlich viele Leute haben das schon gesehen. Aber für alle, die es noch nicht kennen, das ist tatsächlich irgendwie so eine Art musikalische Geisterbahn. Wir bauen da manchmal 2 Wochen lang wie verrückt irgendwas in so ein altes Gebäude rein. Und dann wird man da in kleinen Gruppen durchgeschickt, sucht sich seinen Weg selber. Insgesamt finde ich schon meistens sehr gruselig, und das Tolle ist halt dadurch, dass man die ganze Zeit überhaupt nicht weiß, was passiert und super neugierig ist, um die nächste Ecke guckt, und dann ist alles neblig und man sieht fast nichts, und dann kommt man in so einen Raum und denkt, bin ich jetzt draußen oder drinnen, und warum ist hier ein Rollrasen und warum ist es hier so feucht in diesem Raum, wenn dieser Rollrasen so ausdünstet.
Hat sich meine Marimba auch gefragt.
Ja, hat man ein bisschen Probleme mit. Und dann steht man da und dann passiert da Musik, und die Musik dann natürlich extrem intensiv und besonders inszeniert, dadurch, dass sie ihren eigenen Raum bekommt, jedes einzelne Stück. Das ist schon jedes Mal ein echtes Highlight, und wir werden das eben im Anfang November, Ende Oktober dieses nächsten Jahres wieder machen, und das wird ganz besonders, weil wir es auf einem Rittergut machen.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil oft hatten wir so, also das erste Jahr, also wir hatten oft so sehr unsexy Räumlichkeiten, in die man dann wirklich alles so reinbauen musste, damit die cool aussehen. Also das erste Jahr war in so einer verlassenen Büroetage. Das sah schon.
Also wenn da das Licht anging, das sah schon richtig räudig aus. Zum Glück war es während der Show natürlich immer aus.
Danach war eine verlassene Schule, das hatte schon ein bisschen mehr Charme, aber okay, ging dann in ein altes Kaufhaus, das war schon cool, aber ein verlassenes Rittergut, nee, nicht verlassenes Rittergut, in meinem Kopf verlassenes Rittergut, nein, ein altes Rittergut, das ist schon mal sehr cool.
Ja, das wird eine ganz eigene Herausforderung natürlich, weil alles andere, was wir bis jetzt da gemacht haben, war auf eine Art dann trotzdem so räumlich sehr klar beschränkt. Man wusste, okay, man hat diese 5 Räume, dazwischen sind so kleine Gänge, und was machen wir jetzt da? Und bei diesem Rittergut ist es ein riesiges Gelände mit ganz vielen Gebäuden, die alle so in unterschiedlichem Zustand sind. Die werden gerade alle in den nächsten Jahren renoviert und auf Stand gebracht, und das ist ein Riesenprojekt, so. Auch ein ganz tolles Projekt, und wir sind da auch grundsätzlich irgendwie so ein bisschen mit beteiligt, was irgendwie auch sehr schön ist. Das ist so in der Nähe von Hannover auf dem Land. Und die Challenge wird quasi dieses Rittergut, was an sich ja erstmal so ganz tolle Orte bietet, also egal, wo man da hinguckt, wenn es dunkel ist, das ist da muss man gar nicht mehr viel machen, aber das trotzdem irgendwie so handelbar zu machen, dass man das beherrschen kann, weil das, also da können sich auch alle wirklich ewig verirren. Das ist auch ein riesiger Park, der dazugehört und so. Also müssen wir irgendwie auch gerade was die Wegeführung und wie machen wir das auch sicher und so, da müssen wir ja relativ viel mitarbeiten. Deswegen hast du da auch relativ Respekt vor, glaube ich, Jannik.
Ja, traditionell ist es eine ziemliche Materialschlacht und man verbringt dann doch einige Stunden an diesem Ort, um das da alles hinzubauen. Das ist ja wie so eine Theaterproduktion, wo
es
man dann.
Es wurden Wände eingezogen.
Ja, es ist wie so eine Theaterproduktion, wo man so 7 Bühnenbilder baut, die dann halt auch noch nicht nur von so 10 Metern Entfernung auf der Bühne gut aussehen sollen, sondern das Publikum bewegt sich ja da drin. Und jeder Raum muss ja irgendeine eigene Stimmung transportieren.
Also mein Lieblingsmoment war beim ersten Dark Ride, nachdem wir fertig waren. Wir mussten am nächsten Tag um 12 Uhr diese gesamte Etage wieder im Ursprungszustand wieder übergeben. Das heißt, wir haben am letzten Abend die Shows gespielt und als die letzte Gruppe durch den ersten Raum durch war und in den zweiten Raum gegangen ist, haben wir im ersten Raum angefangen, mit dem Akkubohrer die Sachen wieder von der Wand und von der Decke zu schrauben. Und dann waren die irgendwann mal alle raus, dann haben wir alles versucht rauszureißen. Am nächsten Morgen waren auch noch ein paar Leute da. Dann war ich irgendwann ganz alleine mit dem Staubsauger, habe noch so die letzte Viertelstunde noch krampfhaft versucht, irgendwelche Flecken vom Boden wegzukriegen, so ein Blutfleck. So eine Flöte mal inszeniert wurde mit Blut, warum auch immer. Und dann kam halt die Person, die Büroetage übernehmen sollte und ist mit mir rumgelaufen und meinte irgendwann, war da immer schon eine Wand? Und dann sind wir angekommen, dachten, ach nein, Mist. Dann hatten wir da so eine Wand reingezogen, die ich dann quasi alleine dann nochmal wieder abreißen musste und so, weil niemand mehr da war und das musste alles irgendwie ganz schnell passieren. Und wir haben es selber gar nicht mehr gewusst. Da war vorher keine Wand. Sowas passiert da bei Dark Ride halt.
Ja, bin mal gespannt, ob wir im nächsten Jahr dann auch irgendwie den Keller vom Rittergut teilen. Wäre schön, wenn wir mal einen Raum finden würden, geheimen Raum. Gibt es denn schon ein Thema für den Dark Ride? So, weil sonst wurde ja immer so eine Rahmengeschichte erzählt. Das letzte Mal waren es, glaube ich, so Außerirdische, verrückte Außerirdische, die auf der Erde gelandet sind. Was wird es denn dieses Mal?
Weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil, wie gesagt, dieses Gelände halt schon so stark ist, ne? Also ich meine, das ist uralt, da, wenn man da reingeht, man spürt da so die Geschichte, die da drin steckt in jedem Gebäude und man sieht sie auch. Und da fragt man sich dann schon mal, geht man da voll rein oder geht man da zum Beispiel voll dagegen? Mal sehen. Da muss ich noch ein bisschen reinspüren.
Freue mich auf den mein Auftritt in Ritterrüstung.
Stimmt, dann brauchst du auch kein Instrument mehr, Mo.
Da kann ich auf mir selber trommeln. Klingt mindestens genauso gut wie
die
sonst.
Lauteste, ne? Body Percussion ever. Oh,
das Gott. Ist ein Walking Act.
Freue mich schon. Genau, lauf die ganze Zeit da so rum und erschrecke irgendwelche Gruppen.
Ja. Danke. Yep. Wird genommen.
Klar, aber vielleicht bin ich doch nicht drin.
Und abgesehen von Rittergütern sind wir auch noch viel weiter weg entfernt. Wir fahren nämlich nach Island nächstes Jahr.
Und zwar nicht mit dem Schiff, aber egal.
Aber auch da, wir haben ja sehr klare Regeln, was wir brauchen quasi, um so einen Flug auch für uns auch selbst rechtfertigen zu können. Und das, finde ich, ist jetzt mal echt so eine Blaupause dafür, warum es sich wirklich lohnt. Denn wir fahren da hin auf so ein Festival, wir sind da eine ganze Woche, wir machen da ganz viel verschiedene Sachen, wir unterrichten, wir spielen verschiedene Konzerte, spielen auch die Winterreise zum Beispiel, freue ich mich auch sehr darauf. Es gibt da ein Akkordeonmuseum und Goran wird in diesem Akkordeonmuseum irgendwas machen und wir kommen ganz viel in Kontakt mit den Menschen da, machen sie ganz viel mit denen zusammen. Das ist eine ganz rege Gruppe von jungen Leuten, die dieses Festival da selbst auf die Beine stellen, schon seit ein paar Jahren. Ganz viel Austausch und ich finde, das ist von vorn bis hinten ganz toll und wir freuen uns natürlich alle sehr, mal dahin zu fahren.
Ist Island so ein Traumziel für euch? Weil ich habe drüber nachgedacht, also wenn ich Urlaub mache, zieht es mich nie so wirklich in den Norden, Aber ich bin wahnsinnig froh, mit dem Ensemble nach Island zu fahren, weil ich glaube, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht hingeflogen. Aber für sehr, sehr viele Leute, weil ich habe mit allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, bis jetzt ja mal gesagt, so, oh, Island ist schon immer ein Traumziel für mich gewesen.
Ich weiß es irgendwie noch gar nicht. Also war jetzt nie so mein Traumziel. Obwohl ich genau wie du von allen Leuten höre, dass es unfassbar toll sein soll. Deswegen wird es das wohl auch sein. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf. Ich glaube, dass so diese Mächtigkeit, so diese Endlosigkeit, diese Leere auch so faszinierend ist da oben. Und ich muss schon sagen, mich fasziniert Meer einfach immer total und alles, was man im Meer erleben kann. Ich war vor vielen Jahren mal in Neuseeland und die ganzen Erlebnisse mit Pinguinen und Delfinen und Albatrossen, sowas, die ich da hatte, die waren so toll und so intensiv und deswegen hoffe ich auch, dass Island, das ist ja schon auch ein sehr mehr zugewandtes Land, dass man da auch viel solche Erlebnisse haben kann.
Und heiße Quellen, das finde ich ja, weil wenn du jetzt so Finnland und Island vergleichst, wäre ich glaube ich eher bei Island, weil ich heißes Wasser besser finde als heiße Luft, also die Quelle besser als Sauna.
Also Wasser findest du da auf jeden Fall auch, warmes vielleicht nicht, aber gut.
Um jetzt eine ganz tolle Überleitung zu schaffen, wo es auch ganz viel Wasser gibt, ist bei unserem Festival, das Sea Sounds Festival.
Wow.
Oh, Northern Isle. Vielen Dank, Leute. Habe ich ewig dran gearbeitet. Da kann man mit dem Schiff hinfahren.
Diese Fähre nach Northern Isle, ne? Ich habe ja gehört, die fährt extra langsam, damit man viel auf dieser Fähre isst und trinkt.
Ja, damit man das überhaupt schafft, da was zu essen und zu trinken.
Ach so.
Ja. Also wurde mir von einer Bewohnerin der Insel gesagt und die hat auch gesagt, dass manchmal die letzte Fähre ein bisschen eine Abkürzung nimmt und dann ist die viel, viel schneller, weil auf der letzten Fähre sind dann oft nur die Leute, die halt
die arbeiten irgendwo.
Ja, die arbeiten müssen, genau, die halt zum Arbeiten von der Insel runtergehen und die ist dann oft einfach schneller. Hängt vielleicht ein bisschen auch mit den Gezeiten zusammen, ist vielleicht auch Mythos, stimmt vielleicht nicht, aber ich ehrlich gesagt könnte ich es mir gut vorstellen.
Ja, man ist schon erstaunlich lang unterwegs für diese 7,5 Kilometer, die Norderney.
Ja, und man macht eine riesige Schleife. Ja. Das hat auch was mit der Fahrerin zu tun. Und so. Wie gesagt, wir sind keine Schiffsexperten, falls das jemand besser weiß, dann klärt uns auf.
Aber wenn wir jetzt da sind, also wenn wir diese riesige, gefährliche Fährfahrt hinter uns gebracht haben, dann sind wir da wieder 3 Wochen. Wir werden in Kürze das schon veröffentlichen. Das heißt, alle, die Lust haben, uns auf Northern Isle zu besuchen, werden dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit haben, jetzt schon bald zu sehen, wann wir da genau sind und auch was wir da machen. Es sind 3 Wochen und man kann sich dann auch die Woche oder die 2 oder die 3 Wochen aussuchen, die man da gerne mit dabei sein will. Und wir freuen uns natürlich total, wenn da auch ganz viele Leute wegen uns mitfahren.
Ja, ja, Sommerurlaub auf Northern Isle, so ein schickes Ding.
Ja, wir sind im August da, Mitte August, also kann man sich schon mal ein kleines Kreuzchen in den Kalender machen. Also wir werden dort, boah, was machen wir alles auf Northern Isle? Wir werden Sonnenaufgangskonzerte spielen, frühmorgens die Sonne begrüßen musikalisch, Sonnenuntergangskonzerte spielen, spätabends der Sonne dann Tschüss sagen.
Legendär.
Ja, Sonnenuntergangskonzerte finde ich toll. Sonnenaufgangskonzerte finde ich okay.
Sonnenaufgangskonzerte sind halt auch irgendwie in der Arbeit ist so für.
Ja, ich bin, jeder, der mich kennt, weiß, wie gerne ich früh morgens aufstehe und was für ein Morgenmensch ich bin. Ich verbreite nicht wirklich gute Laune morgens. Deswegen sind so Sonnenaufgangskonzerte. Ich habe noch keins ausgelassen, muss ich jetzt sagen. Also ich habe jedes einzelne besucht, was wir gemacht haben, wo ich auch da war. Aber ich war dann auch wirklich jedes Mal sehr, sehr froh, wieder in meinem Bettchen zu sein.
Aber ich muss sagen, Janik, es gibt da auch so einen Lernprozess. Denn in den ersten Jahren, wenn wir früh losgefahren sind, wir haben uns im Zug getroffen, so, ne, wir treffen uns alle, setzen uns irgendwo in so einen 2-4er und so und wird laut palabert und alle machen sich die ganze Zeit so ein bisschen lustig über dich. Na, Janik, bist du noch ein bisschen müde und so und versuchen Kontakt mit dir aufzunehmen und so und du guckst einfach die ganze Zeit nur böse. Und als wir jetzt nach Baden-Baden gefahren sind, auch sehr früh morgens, da war irgendwie klar, nee, Janik, der geht erstmal in einen anderen Wagen, den guckt man am besten gar nicht an, wir machen so unser Ding. Ja, Janik, der kommt schon irgendwann mal so in 2 Stunden auf. auch vorbei. Also, ist doch irgendwie auch gut, oder? Dass man das sich dran gewöhnt.
Ja, das fand ich auch gut. Und in Baden-Baden hatte ich ja auch den Vorteil, dann irgendwann mal, dass ja alle saumäßig früh aufstehen mussten. Und es waren alle müde. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, aber wenn ich mich jetzt nur so ein bisschen zusammenreiße, bin ich nicht mehr der Schlimmste. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben.
Stark. Witzig, das sind so Parallelkosmen, die nehme ich aus dem Transporter zum Beispiel gar nicht wahr. Habe ich nichts mit zu tun. Dafür kenne ich jetzt den Weihnachtsmarkt in Gießen, weil ich schon einen Tag vorher losgefahren bin. Da kriegt man um 22 Uhr noch einen stabilen Glühli auf jeden Fall.
Echt? Um 22 Uhr?
Ja, war super. Da war richtig Party. Ja. Gießen ist der Hammer.
Ungewöhnlich. Wir wollten aber eigentlich gerade über Norderney sprechen. Können wir vielleicht noch ganz kurz zu Ende erzählen. Wir reden da nämlich auch über, also nicht nur über Konzerte ganz früh und ganz spät.
Nee, dazwischen passieren auch noch Konzerte.
Genau.
Also es ist Fahrradkonzerte. Volles Programm, genau. Fahrradkonzerte werden wir spielen. Wir haben auch den außergewöhnlichen Plan, einmal das ganze Orchester auf die Insel zu bekommen. Also fast das ganze Orchester auf die Insel zu bekommen. In der Woche wird auch extrem viel passieren. Also wir werden ganz tolle Kammermusik spielen, eine Bearbeitung der dritten Sinfonie von Brahms zum Beispiel und eine ganz, ganz neue Produktion mit dem gesamten Ensemble. Also wenn ihr Lust habt, mal das ganze Orchester kennenzulernen, weil das geht auch sehr, sehr gut auf Norderney, da sind wir auch viel unterwegs, man trifft uns überall, aber auch mal auf der Bühne zu sehen, weil wir spielen in allen möglichen Besetzungen auch immer wieder mit Gästen und jetzt hatten wir einmal das Bedürfnis, okay, jetzt machen wir wirklich mal was nur mit dem Orchester. Das wird eine wilde Besetzung, weil unsere Besetzung sehr, sehr wild ist. Aber wenn ihr auf sowas Lust habt, dann kommt unbedingt zum Seasounds Festival im August. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Einen letzten Punkt, würde ich sagen, können wir uns noch erlauben. Thomas, wir haben die Cloud, wollen wir ins Leben rufen.
Oh, die habe ich vorhin schon angeteased, ne? Ja, ich hoffe, dass wir das können. Das hängt noch so ein bisschen von so finanziellen Fragestellungen ab. Aber ich denke da schon sehr lange dran rum. Es ist ja auf der einen Seite so, dass wir immer mehr Schwierigkeiten überall sehen, so mit so traditionellen Arten des Konzertbesuchs umzugehen, so mit so Abos, die funktionieren oft gar nicht mehr gut. Die Leute entscheiden sich viel kurzfristiger immer irgendwo hinzugehen, man ist immer unsicherer, ob man irgendwas wirklich planen kann und so. Also diese ganze Form der Besucherbindung ist irgendwie schwierig und auf der anderen Seite finde ich es einfach so wichtig, Angebote zu machen, die so eine Gemeinschaft schaffen. Und aus diesen Gedanken ist quasi diese Cloud erwachsen und wir hoffen, dass wir damit nächstes Jahr anfangen können. Diese Cloud wird im Endeffekt so ein bisschen, ja, so ein Community-Projekt sein. Das heißt, man kann sich da wahrscheinlich anmelden, vielleicht gibt es eine App dazu. Und dann, wenn man da drin ist, gibt es halt eine ganze Vielzahl von Dingen, wie man mit uns, aber eben auch miteinander auf ganz vielfältige Art gemeinschaftlich Erlebnisse haben kann. Viele haben damit Musik zu tun, vielleicht manche auch gar nicht. Natürlich sind unsere Konzerte da irgendwie drin, aber wir machen auch Musik mit dem Publikum zusammen zum Beispiel. Vielleicht macht auch das Publikum miteinander Musik so ohne uns. Vielleicht gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn Menschen älter sind und sich nicht mehr alleine nachts raustrauen zum Konzert, dass sie jemanden finden innerhalb dieser Cloud, die sie dann mitnimmt und vielleicht gehen wir auch einfach mal in den Park und sammeln den Müll auf. Ganz viele Möglichkeiten und alle so ganz flexibel und frei und man kann sich so ein bisschen rauspicken, was passt zu mir und wo will ich gerne dabei sein, aber trotzdem haben vielleicht im Idealfall alle das Gefühl, miteinander und mit uns verbunden zu sein. Also ein riesiges Projekt, das irgendwie auch alles, was wir machen, so ein bisschen umarmt und einbezieht. Gespannt, ob da was draus wird.
Dating wäre auf jeden Fall gut, oder? Treppenhaus-Dating. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht können wir Pärchen verkuppeln oder, weiß ich nicht, vielleicht noch einen kleinen Lieferdienst oder irgendwas mit Albit.
Ich will unbedingt so kleine, so Treppenhaus-Babys brauchen wir. Also so Fan-Babys.
Fan-Babys.
Und was würden wir liefern bei diesem Lieferdienst?
Oh, gute Frage.
So Musik, also Musiklieferdienst?
Musikfreihaus.
Oh, das wäre doch ein Killer.
So, ich brauche morgen noch Mist. Meine Frau hat Geburtstag.
Brauche noch ein Ständchen.
Morgen noch ein Streichquartett.
Zack. Wird
einmal kurz in die App reingetippt.
Das muss ja noch viel spontaner sein dann auch, oder?
Ja, stimmt,
abends, ja genau, heute Abend. Ach, Schatz, hast du nicht auch so Lust auf ein Heidenquartett? Und dann rufst du an und dann ist es, eine halbe Stunde später ist es da. Und
ich bin da in deinem Wohnzimmer. Bumm.
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten.
In jedem Fall freuen wir uns total, wenn wir möglichst viele von euch bei all diesen Sachen im nächsten Jahr sehen können. Vielen Dank für die Treue in diesem Jahr und ja, bis bald und auf ganz, ganz viele neue Konzerte.
Yes, bleibt gesund und munter und stabil und genau, was sagt man? Abonniert die Glocke? Nee, Quatsch.
Bei Podcasts gibt es keine
folgt
Glocke.
Folgt uns.
Aber genau, und, folgt uns.
Dem Orchester, genau. Haut auf die Glocke. Pauke.
Wiedersehen.
Wiedersehen. Zum Ausklang noch ein Track aus unserer Winterreise, nämlich Wut von Franz Schubert, gespielt vom Orchester Treppenhaus. Macht's gut.
Klagen ist für tot.